SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lichler. Hallo. In Deutschland gibt es mehr als 4 Millionen Pflegebedürftige. Und 3/4 von ihnen, also immerhin 3 Millionen Menschen, werden nicht etwa in Heimen gepflegt, sondern von Angehörigen zu Hause. Eine schwere Belastung, ein Kampf mit Behörden und Versicherungen, aber auch eine große Freude, sagt die Journalistin Ruth Schneeberger, die 10 Jahre lang ihre Mutter gepflegt hat, nachdem die sich nach 2 Schlaganfällen mit 61 kaum noch bewegen und nicht mehr sprechen konnte. Die Tochter beschäftigt sich seither auch ganz allgemein mit unserem Pflegesystem und dessen Schwächen und der Frage, wie man es verbessern könnte. Und wir haben uns mit ihr zusammengeschaltet. Willkommen, Frau Schneeberger.
Hallo.
Vor 2 Jahren ist sie gestorben, ihre Mutter, nachdem sie 10 Jahre so eng mit ihr zusammengelebt haben in München. Vermissen Sie sie noch sehr?
Mittlerweile sind es sogar schon 3 Jahre. Ja, ich vermisse sie, aber ich habe immer, wenn ich an meine Mutter denke, wirklich ein gutes Gefühl. Und das liegt auch daran, dass ich sie so lange noch begleiten konnte, dass ich mich so lange um sie kümmern konnte. Und es war nicht nur ein Geben, sondern es war auch wirklich ein Nehmen. Meine Mutter war sehr dankbar dafür, dass wir das alles für sie getan haben. Wir hatten einfach sehr gute Zeit, bis auf die letzten 1,5 Jahre. Da wurde es schwierig. Deswegen kenne ich auch viele Probleme, die viele andere Angehörige mit Pflegebedürftigen und Organisationen und so weiter haben. Aber insgesamt denke ich an eine sehr gute Zeit zurück und vor allem denke ich an das Lächeln meiner Mutter, denn sie konnte wirklich strahlen wie die Sonne.
Was Sie da alles erlebt haben in dieser Zeit mit Ihrer Mutter und auch mit unserem System der Pflege und was sich daran ändern muss, nämlich, um Sie nochmal zu zitieren, fast alles, darüber sprechen wir gleich in SWR 2 Tandem mit Ruth Schneeberger. Zu der Zeit dieser Schlaganfälle, Frau Schneeberger, war Ihre Mutter erst 61, Sie 29, ich sagte es, also in einem Alter, in dem man sich erstens um die Eltern normalerweise nicht groß sorgen muss und zweitens auch selber viel vorhat, privat und beruflich. Also wie sah Ihr Leben damals aus und wie war Ihre Mutter drauf?
Ja, ich war Journalistin, wie Sie sagen, 29 Jahre alt, lebte in München, hatte gerade meine erste Vollzeitstelle angetreten, ein paar Monate lang, war sehr glücklich bei der Süddeutschen Zeitung. Wohnte in einer WG, hatte mich gerade von meinem Freund getrennt, war auf sehr vielen Partys unterwegs und war wirklich gut drauf. Und dann kam dieser Schlaganfall meiner Mutter. Sie lebte am Niederrhein, dort, wo ich auch aufgewachsen bin, also wirklich hunderte Kilometer entfernt. Wir telefonierten ziemlich oft. Und ich war gerade auf einer Party, da kam ein Anruf von ihr auf meine Mailbox. Ich soll sie bitte zurückrufen und dann habe ich sie ein paar Tage lang nicht mehr erreicht. Und irgendwann merkte ich, es muss was vorgefallen sein, weil sie nicht mehr ans Telefon ging. Und in dieser Zeit hat sie eben einen Schlaganfall gehabt. Bin dann Gott sei Dank auf Anraten meiner Kollegen sofort zu ihr geflogen. Und dann ging alles weitere seinen Gang, wie ich es auch in dem Buch beschreibe. Und meine Mutter war bis dahin eine sehr aktive Lokalpolitikerin gewesen, Bürgermeisterkandidatin zu dem Zeitpunkt der Grünen in meiner Heimatstadt. Und hatte sich schon seit Jahrzehnten sehr stark engagiert für Bürgerrechte, Umweltschutz, die klassischen Themen und war eine Kämpferin und ist eben dann umgefallen wie ein Baum. Und so jemanden erstens in dem Zustand zu sehen, dass sie sich überhaupt nicht mehr selber bewegen, geschweige denn kommunizieren oder selbst helfen kann und zweitens darüber auch nur nachzudenken, dass sie für den Rest ihres Lebens in einem Heim leben könnte, das war unerträglich, sowohl für mich als auch für die restlichen Familienmitglieder, als auch für meine Mutter selbst und auch ihre Parteikollegen.
Aber sowas entscheidet man ja nicht in Sekunden. Sie haben ja bestimmte Dinge wahrscheinlich erlebt dann dort im Krankenhaus oder hatten einen bestimmten Weg der Entscheidungsfindung.
Genau, also es war dann erstmal so, dass wir Angst haben mussten, ob sie überhaupt überlebt. Beide Schlaganfälle sind im Krankenhaus nicht erkannt worden. Beim ersten Mal konnte sie noch laufen. Wir sind aus der Notaufnahme weggeschickt worden. Ich musste sehr wütend werden, dass sie überhaupt dort aufgenommen wurde. Dann wurde sie widerwillig aufgenommen. Es war wohl den Ärzten, die sehr überarbeitet waren, nicht deutlich genug, dass sie einen Schlaganfall hatte. In der Nacht hatte sie einen zweiten Schlaganfall, der ist wieder nicht erkannt worden. Daraufhin sind eben auch nicht die nötigen Behandlungsmaßnahmen eingeleitet worden. Daraufhin ist sie ins Koma gefallen und ob sie daraus je erwachen würde, haben die Ärzte angezweifelt. Sie ist dann wieder erwartend doch erwacht und war seitdem rechtzeitig gelähmt und konnte nicht mehr sprechen. Und das war auch irreparabel für den Rest ihres Lebens, weil eben sie nicht behandelt worden war. Und dann dieser Weg zurück in ein auch nur halbwegs normales Leben, was ich ihr dann ein Jahr später zu Hause bieten konnte, was wir aber auch erst aufbauen mussten, nachdem sie fast ein Jahr lang in der Reha gewesen war, wo dann auch wieder erwarten, sich nichts an ihrem Zustand änderte. Das war natürlich ein Schock für uns alle. Vor allem kann ich mich an einen Moment erinnern, als ich in die Reha kam und zum ersten Mal sah, wie meine Mutter die sonst immer groß und stolz Mutter eben gewesen war und sehr stolze Bürgermeisterkandidatin eben auch, jetzt auf einmal im Bett lag und von 3 bis 4 Pflegekräften durchs Bett gerollt wurde und gefüttert wurde mit breiiger Nahrung wie ein Baby. Das war in dem Moment wirklich ein Schock. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass ich in dem Moment wusste, ich muss mich jetzt um sie kümmern. Auch aus dem Grund, weil sie eben nicht mehr sprechen konnte und von den Pflegekräften, die den ganzen Tag wechseln in so einer Einrichtung, nicht verstanden wurde. Und da wir natürlich eine besondere Beziehung zueinander hatten, wir hatten immer eine sehr enge Beziehung, wir haben uns sehr gut verstanden und konnten uns weiter verständigen. Und deswegen wusste ich auch, ich muss mich um sie kümmern und kann sie nicht Pflegern überlassen.
Hat das Ihr Umfeld auch so gesehen? Also die übrige Familie, die Freundinnen, die Ärzte, haben die Ihnen das auch zugetraut?
Überhaupt nicht. Ich musste wirklich kämpfen, dass ich sie überhaupt zu mir nehmen konnte. Ich musste schwer gegen meinen Bruder kämpfen, der mich, glaube ich, auch ein bisschen schützen wollte. Ich musste schwer gegen Behörden kämpfen. Ich musste auch meinen Freunden und Freundinnen das irgendwie erklären. 2 enge Freunde haben es verstanden. Die haben sie auch teils in der Reha in Bonn, wo sie war, mitbesucht und haben erst dann gesehen, das macht Sinn, was wir da vorhaben. Man stellt sich das vorher immer anders vor. Die kannten auch vorher meine Mutter nicht, weil sie so weit weg wohnte. Meine Mutter war eben ein sehr humorvoller Mensch. Und weil sie eben nach wie vor, man kann es offenbar kaum glauben von außen, aber ein sehr positiv gestimmter Mensch war, hat das auch andere angesteckt, die ihr helfen wollten. Unser Umfeld hat ab einem bestimmten Zeitpunkt mitgearbeitet und alle haben, wollten mithelfen, dass es ihr weiterhin gut geht, weil sie sehr stark am Leben hing. Sie war kein Mensch, der dort lag und krank war und im Elend war, sondern wir haben alle daran mitgeholfen, dass sie weiterhin Spaß haben konnte am Leben. Und das war ansteckend.
Und dass Sie beide jetzt plötzlich wieder als Mutter und Tochter zusammenlebten, aber mit vertauschten Rollen. Wissen Sie, wie Ihre Mutter das erlebt und verarbeitet hat?
Ja, also man kann manches ja nur erahnen, weil sie es eben nicht in Worten ausdrücken konnte. Nein. Aber sie hat ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht. Sie hat uns sehr stark klarzumachen versucht, was sie wollte und dachte. Und deswegen konnte man sehr viel daraus ablesen, auch an Gesten und so weiter. Und sie war... Am Anfang hatte ich den Eindruck, dass sie mir das auch nicht zutraut, dass ich sie nun wirklich pflege zu Hause als Tochter. Aber dann hat sie sich da reingefunden und es fielen auch, weil wir sehr darauf geachtet haben, alle möglichen Wehwehchen von ihr ab. Also sie hat dann eine Heimblasenentzündung und alles gehabt, starke Schmerzen. Wir haben dann ihre Ernährung geändert. Wir haben wie Detektive untersucht, was wir machen müssen, damit es ihr gut geht. Und über die Wochen und Monate hinweg ging es ihr zu Hause immer besser gesundheitlich und somit auch psychisch und seelisch. Und sie hat sich auch helfen lassen. Und das ist ein ganz entscheidender Vorteil bei Pflegebedürftigen. Wenn die sich dagegen sperren, ist es für die Angehörigen und die Pfleger sehr schwierig. Meine Mutter hat sich da reinfallen lassen, ab einem bestimmten Zeitpunkt hat sich helfen lassen, hat mitgearbeitet. Und das war für uns sehr entlastend. Sie strahlte, wenn wir reinkamen und sie morgens geweckt haben. Oder wenn ich abends von der Arbeit nach Hause kam und dann haben wir zusammen Fernsehen geschaut, Abend gegessen. Sie hat sich unglaublich darüber gefreut, immer wenn ich einfach da war oder wir sind draußen spazieren gegangen im Rollstuhl. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ging es wunderbar, stundenlang draußen durch Cafés, Shops, durch Münchner Innenstadt, teilweise in Museen, Kirchen, haben Stadtführungen mitgemacht. Also sie ist richtig aufgeblüht. An all diesen Dingen merkte man, dass sie das sehr genossen hat. Und es war, da sie nach dem Rollentausch fragten, ein stetiger Wandel und Wechsel. Mal war ich quasi ihre Mutter. Es gab aber auch, also die meiste Zeit natürlich, da ich mich um sie kümmern musste, praktisch. Es gab aber auch Momente, wo man gemerkt hat, sie ist meine Mutter und sie versucht auch mir beizustehen und mich zu trösten, wenn es mal schwierig wurde. Das gab es auch weiterhin.
Sie haben gerade schon geschildert, Frau Schneeberger, dass Sie auch Ausflüge und Spaziergänge zusammen unternommen haben. Obwohl, muss man dazu sagen, es eine Dreiviertelstunde gedauert hat, schreiben Sie im Buch, bis man von der Wohnung dann endlich auf der Straße war, über Aufzug und Treppenlift. Erzählen Sie noch ein bisschen von diesen Ausflügen. Sie sagten, Sie sprachen von Shopping. Wie konnte Ihre Mutter, die Schlaganfallgeschädigte, im Rollstuhl shoppen gehen?
Ja, mit meiner Hilfe natürlich. Also Sie sagen völlig zu Recht, es war sehr anstrengend, sie erstmal vom Bett bis auf die Straße zu bekommen. Ich musste sie erstmal in den Rollstuhl heben. Sie war relativ schwer und groß. Sie konnte sich ja auch kaum bewegen im Bett. Das war also schon mal ein Akt für mich. Ich konnte es aber auch nur alleine machen, weil sie es nur mir zugetraut hat. Es war in Kliniken und Einrichtungen schon mal passiert, dass sie auch fallen gelassen wurde, wenn Pfleger das gemacht hatten. Ihr war sogar die Schulter ausgekugelt worden. Also sie hatte einfach Angst davor, wenn es jemand anders machte. Und wir mussten sie dann vor allem in einem sehr kleinen Aufzug plus weitere 6 Treppenstufen in den Flur bekommen. Und das hat einfach so lange gedauert. Und draußen ist sie wirklich aufgelebt. Also Sonne, Wind, am besten im Frühling oder im Sommer, andere Menschen auf der Straße, andere Gesichter als immer nur wir und Pflegedienst und Arzt. Das hat meine Mutter einfach wirklich aufblühen lassen.
Und in welche Läden sind Sie shoppen gegangen?
Wir sind in alle Läden gegangen, die sie wollte. Sie hat mich wirklich da rein dirigiert, auch manchmal gegen meinen Willen. Sie wollte immer, dass ich ihr Kleider kaufe. Daran hat man auch gemerkt, dass sie weiterhin sehr an weltlichen Dingen interessiert war und nicht nur in ihrem Bett liegen wollte. Sie wollte schön aussehen. Sie wollte auch geschminkt werden vorher immer. Und sie wäre am liebsten von jedem Samstagspaziergang mit mindestens 3-4 Kleidern zurückgekommen. Das habe ich am Anfang ja auch alles erfüllt, diese Wünsche, bis ich irgendwann merkte, ich muss auch mal auf mein Portemonnaie aufpassen.
Sie werden sicher trotzdem auch manchmal Meinungsverschiedenheiten gehabt haben oder es war schwierig mit ihr oder es war dicke Luft oder lief nicht. Ich frage das auch, weil in unserer Sendung SWR 2 Leben heute Nachmittag ging es auch um dieses Thema Pflege zu Hause. In diesem Fall um ein Mutter-Tochter-Verhältnis, das nicht so harmonisch war wie ihres. Und da kamen dann gerade in dieser neuen, intimen, abhängigen Situation auch eine ganze Menge so alte Verletzungen und unerfüllte Erwartungen wieder hoch. Gab's etwas in der Art bei Ihnen auch?
Eigentlich kaum. Also ich habe in der Vorbereitung auf diese Sendung auch das Skript für Ihren vorigen Gast gelesen und mir kam einiges ein bisschen bekannt vor, aber sehr vieles auch gar nicht. Und das ist auch das, was ich in meinem Buch betone, dass ich wirklich dafür plädiere, dass man sich dann um seine Eltern kümmert oder Großeltern oder es kann ja auch ein behindertes Kind, ein Bruder und so weiter sein, wenn man wirklich eine gute Beziehung zueinander hat. Wenn man die nicht hat, wird es schwierig, meines Erachtens, weil es rundherum schon so viele schwierige Dinge gibt in der Pflege. Angehörige sind nun wirklich alles andere als gut unterstützt, politisch und gesellschaftlich. Es gibt unglaublich viele bürokratische Hürden, die man nehmen muss. Und das war das, was es für mich schwierig gemacht hat, während hingegen die Beziehung zu meiner Mutter und die Pflege selbst das Ganze mehr als wert war und wirklich viel Spaß gemacht hat. Und wir hatten einfach Glück. Wir hatten vorher schon ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Und das ist sogar noch inniger geworden während der Pflege.
Und doch sind Sie in diese Situation rein aus dem völlig anderen Leben, das man halt mit 29 führt. Was haben Sie an sich selber neu entdeckt dadurch dann?
Dass ich auch mal öfter zu Hause bleiben kann, musste ich ja auch. Ich war vorher wirklich jemand, der einfach immer unterwegs war und das auch sehr gerne mochte. Und jetzt musste ich eben einfach sehr viel zu Hause bei meiner Mutter sein, wenn ich abends von der Arbeit kam. Jedes Wochenende war ich für sie alleine zuständig. Immer wenn die Pflegerin, die wir hatten, Urlaub hatte oder krank geworden ist, dann war immer ich da und saß auch dann wirklich den ganzen Tag neben ihr am Bett und habe Händchen gehalten und mich um sie gekümmert. Und das war für mich ein neues Erlebnis, dass man wirklich so viel zu Hause ist. Und dadurch, dass ich aber mit meiner Mutter sehr viel Spaß hatte, dass es mir auch Spaß gemacht hat, mich um sie zu kümmern, weil ich einfach merkte, da ist eine ganz starke Selbstwirksamkeit vorhanden. Wenn ich ganz viel tue für sie, geht es ihr umso besser. Und das hat uns beide angespornt. Wir waren stolz aufeinander, jeder für sich und jeder auf den anderen, dass wir das so gut geschafft haben.
Worüber haben Sie gelacht zusammen?
Über ganz viele Dinge. Also wir haben viel Fernsehen geguckt, es blieb eher nicht viel anderes übrig. Sie konnte lesen, weniger aber Bücher, mehr Zeitschriften und eben sehr viel Fernsehen gucken. Ich habe ihr auch ein Hündchen angeschafft extra und eine kleine Katze, damit auch immer jemand zu Hause war, mit dem sie streicheln konnte und kuscheln konnte. Und über diese Tiere haben wir sehr viel gelacht, die waren sehr lustig. Das war nämlich ein Mini-Chihuahua, die sind per se schon lustig. Und wenn im Fernsehen etwas kam, hat sie Politikern den Vogel gezeigt. Also sie konnte weiterhin sehr gut ausdrücken, was sie wollte, was sie dachte. Und sie hat eben weiterhin ihren Humor gehabt. Und was auch lustig war, sie hat weiterhin gedacht, man würde sie verstehen, obwohl sie ja nicht sprechen konnte. Das war irgendwie, in ihrem Kopf saß das so fest, dass sie weiterhin ist wie früher und weiterhin sprechen kann. Aber es kamen nur Laute dabei heraus. Und sie wurde dann manchmal wütend, wenn wir sie eben doch nicht verstanden haben. Und zeigte auch uns den Vogel. Und am Anfang wurde ich darüber wütend, weil es ja eigentlich ziemlich unverschämt ist. Sie war diejenige, die nicht sprechen konnte und warf uns vor, sie nicht zu verstehen. Aber irgendwann mussten wir auch darüber lachen. Und ja, das zeigt sich, dass wir eben auf beiden Seiten da reingewachsen sind und viel Spaß hatten.
Sie haben vorhin zwei Dinge erwähnt, die wichtig sind. Also erstens sprachen Sie von Pflegern. Das heißt, Sie hatten schon auch professionelle Hilfe dabei. Sonst wäre es wahrscheinlich nicht gegangen. Und Sie haben Ihre Arbeit nicht aufgegeben. Das war sicher auch wichtig, oder?
Ja, das war für mich ganz entscheidend. Ich habe am Anfang auch gar nicht verstanden. Es gab einen Sozialdienst und eine Ärztin, die mich gefragt haben, wollen Sie jetzt Ihren Beruf aufgeben? Und ich habe das gar nicht verstanden. Für mich war von Anfang an klar, dass ich natürlich nicht meinen Beruf aufgebe, dass ich auch nicht mein Leben aufgebe. Ich habe in der Tat, weil die Pflege ja auch so lange dauert, Teile meines Privatlebens durchaus aufgegeben für meine Mutter oder für die Pflege meiner Mutter, was mir auch nicht leid tut. Ich bin zum Beispiel jemand, der nie Kinder haben wollte. Das habe ich also in dieser Zeit zwischen 30 und 40 nicht verpasst, sondern ich wollte das nie und konnte mich auch in der Zeit eben um meine Mutter kümmern. Aber mindestens genauso wichtig war es mir, dass ich ja weiterhin lebe und dass ich auch weiterhin Dinge mache, die mir Spaß machen. Und dazu gehörte die Arbeit ganz gezielt dazu und habe eben stattdessen die Pflege drumherum organisiert. Das heißt, wir hatten eine Pflegehelferin, die tagsüber kam und bei meiner Mutter war, wenn ich bei der Arbeit war, die natürlich sehr gut eingelernt werden musste. Und es musste auch keine professionelle Pflegerin sein, sondern wichtiger war mir, dass ich sie erstens aussuchen konnte, dass sie zu unserer Stimmung zu Hause passt und zweitens es wirklich jemand ist, der Empathie und Mitgefühl mitbringt und deswegen mit meiner Mutter gut umgeht, auf den ich mich auch verlassen kann. Denn meine Mutter hätte mir ja zum Beispiel auch gar nicht erzählen können, wenn was schiefgelaufen wäre zu Hause. Darauf musste ich sehr achten und dann zusätzlich kam aber noch ein Pflegedienst immer zweimal am Tag, morgens und abends jeweils für eine gute halbe Stunde, der sie umgezogen hat und sie gewaschen hat. Das war die professionelle Pflege, die wir hatten.
Nun mussten Sie ein bisschen von Ihrem Freundeskreis wahrscheinlich auch opfern und konnten den auf jeden Fall nicht pflegen und nur sehr wenig Zeit mit Ihren Freunden und Freundinnen verbringen. Hat Ihnen diese Situation umgekehrt auch neue Bekanntschaften eingebracht? Das passiert ja oft, wenn man in so einer extremen Situation ist, dass man Leute trifft, denen es genauso geht.
Ja, es war eher andersrum. Also ich habe in der Zeit, wie man es klassisch auch wirklich immer so denkt, einfach gemerkt, wer meine wirklichen Freunde sind. Wir haben uns gegenseitig von einigen verabschiedet, die das nicht nachvollziehen und nicht mittragen konnten oder wollten, einfach weil in unserer Gesellschaft ja auch dieses Tabu herrscht, dass wir über Alter und Krankheit und Tod am liebsten nicht nachdenken wollen. Da gab es ein paar von und dann gab es aber auch ein paar unglaublich positive Überraschungen. Ein Freund von mir, von dem ich es gar nicht vermutet hätte, saß in den ersten Tagen und Wochen fast jeden Abend bei uns und hat meiner Mutter die Hand gehalten. Eine Freundin, die sich ein paar Monate lang oder sogar noch länger aus unserem Privatleben verabschiedet hat, weil sie das zu schwierig fand und auch dachte, sie würde jetzt zu stark eingebunden werden in die praktische Hilfe meiner Mutter, war am Ende aber wiederum für uns da und so hilfreich, kurz bevor meine Mutter gestorben ist und hat uns da so geholfen. Also gab es sehr unterschiedliche Begegnungen mit meinen Freunden.
SWR 2 Tandem mit Ruth Schneeberger, die 10 Jahre lang ihre pflegebedürftige Mutter betreut hat und zwar im Großen und Ganzen sehr, sehr gern. Fassen wir Ihre berufliche Laufbahn kurz zusammen. Frau Schneeberger, geboren 78, Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Kommunikationswissenschaften in Köln und München. Zu der Zeit schon Mitarbeit bei Zeitungen und Zeitschriften und bei RTL. Später lange Jahre freie Mitarbeiterin der Süddeutschen Zeitung. Bei der sind Sie seit gut 2 Jahren festangestellte Redakteurin. Pendeln zwischen Berlin und München, schreiben vor allem über Medien und Kultur und immer wieder auch über dieses Thema Pflege von Angehörigen, persönlich wie auch allgemein politisch. Sie haben vorhin schon beschrieben, wie Sie nach dem Schlaganfall Ihrer Mutter dieses deutsche Pflegesystem erlebt haben, da im Krankenhaus, nämlich als eher feindselig. Sie sagen, ohne Ihren Bruder, den Anwalt, wären Sie früh gescheitert. Warum brauchte es den Anwalt so dringend in dieser Situation?
Also ohne ihn hätten wir es nicht geschafft, das muss man ganz deutlich so sagen. Und das ist auch ein Skandal in der Pflege und für ganz viele Angehörige in diesem Land, mit denen ich zunehmend und auch für das Buch, für die Recherche gesprochen habe. Das Problem ist, dass man ja immer meint, in Deutschland wäre alles so gut geregelt oder überreguliert. Bei der Pflege gilt das Gegenteil. Jeder einzelne Angehörige muss von Neuem anfangen und sich selbst zusammensuchen, ist da wirklich in einer Hohlschuld, um Unterstützung zu bekommen. Und diese Unterstützung gibt es kaum.
Vielleicht können wir mit einem frühen Beispiel gleich noch konkret werden. Ohne Ihren Bruder hätte Ihnen die Krankenkasse, eine private wohlgemerkt, wohl am Anfang nicht mal ein Pflegebett für zu Hause bewilligt, so ohne weiteres. Warum eigentlich nicht? Also was sprach dagegen? Wie lief das?
Genau, das war wirklich eine kafkaeske Situation. Meine Mutter kam aus Bonn, wo sie in einer, Gott sei Dank, wirklich guten Reha war, nach München. Dort war unsere Wohnung noch nicht fertig, musste ein bisschen umgebaut werden, damit sie dort einziehen konnte als pflegebedürftige Person und musste in eine Kurzzeitpflege ins Heim. Und dort herrschte absolutes Chaos. Sie konnte kaum versorgt werden, was dazu führte, wegen Personalmangels, obwohl es ansonsten ein optisch gut geführtes Haus war, sind ihr dort Tabletten falsch gegeben worden, beziehungsweise gar nicht gegeben worden. Und sie kam dann mit einem Puls von 30, ganz starken Herzproblemen ins Krankenhaus, musste einen Herzschrittmacher bekommen. Dann hätte sie nach Hause gewollt und gekonnt. Die Wohnung war fertig. Und es hätte ein Pflegebett für sie geben müssen zu Hause. Mein Bruder wollte mit der Krankenkasse regeln, dass dieses Pflegebett nun geliefert wird. Und blieb erfolglos mit dem Wunsch, weil die Krankenkasse sagte, sie kann nicht im Heim begutachtet werden und eine Begutachtung durch einen Begutachter des medizinischen Dienstes sei nötig, um eben zu prüfen, ob sie ein Pflegebett überhaupt braucht. Weil sie ja aber zu Hause gepflegt werden soll und dort noch kein Bett steht, kann man keinen Gutachter schicken. Und die Situation sollte gelöst werden, so war ein Angebot der Kasse, dass sie weiter im Pflegeheim bleiben könnte. Und das war dann die Stunde meines großen Bruders, der mit allem gedroht hat, was ging. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich darauf reagieren soll. Alleine, was macht man in so einer Situation? Die waren nicht bereit, ein Pflegebett zu stellen.
Worum mussten Sie noch kämpfen? Was war noch überraschend schwierig oder kompliziert?
Einen Rollstuhl zu bekommen. Wir haben dann darauf verzichtet, ihn von der Kasse finanzieren zu lassen. Wir haben ihn dann tatsächlich selber bezahlt. Das ging am Anfang noch, weil meine Mutter einiges gespart hatte. Und im Laufe der Pflege ist ja sehr teuer. Unter anderem aus diesen Gründen mussten wir ihr Wochenendhaus verkaufen. Und über solche Sachen haben wir dann lieber den Ärger uns mit der Kasse gespart und wo es ging, Sachen selber finanziert, anstatt da monatelang mit den Kämpfen auszustehen. Bei Medikamenten war es weniger schwierig, aber alles, was diese Hilfsmittel anging und sogar auch Krankengymnastik, alles war ein Problem.
Und die Situation war auch nicht nur, weil sie manche Sachen dann selber bezahlt haben, finanziell sehr unerquicklich, sondern auch, weil zu ihrer Post dann regelmäßig Mahnungen und Schreiben von Inkassounternehmen und Androhungen der Zwangsvollstreckung kamen. Und sie konnten da offenbar nichts dafür, aber auch nichts dran ändern. Was ist das für ein Prozess?
Genau, das war nochmal speziell deshalb so, weil meine Mutter privat versichert war. Mein Vater war Lehrer, sie war bei ihnen eben als Beamten mitversichert und automatisch privat und beihilfeberechtigt. Und das sind unterschiedlichste Ansprechpartner, die auch kaum zusammenarbeiten untereinander. Plus, dass man das alles vorfinanzieren muss als Privatversicherte. Das heißt, sie bekommen die Rechnung privat und müssen das Geld leisten. Und im Nachhinein können sie von der Kasse und der Beihilfe und dann nochmal Unterscheidung zwischen Pflegekasse und Krankenkasse erbitten, dass das übernommen wird. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, bei einem chronisch Kranken kommen im Monat mehrere Tausend, manchmal je nach Krankenhausaufenthalt oder Ähnlichem, Zehntausende Euro zusammen. Und da werden dann ganz schnell eben Mahnungen verschickt. Dann steht auch ganz schnell der Gerichtsvollzieher vor der Tür, obwohl Sie gar nichts dafür können.
Es scheint ja, dass das Pflegesystem bei uns, wenn es denn den Pflegebedürftigen einigermaßen gut gehen soll, total darauf setzt, dass diejenigen hilfsbereite Kinder idealerweise mit juristischen Fachkenntnissen haben. Was machen eigentlich Leute, die keine Angehörigen haben und pflegebedürftig werden?
Das habe ich mich auch die ganze Zeit während der Pflege gefragt. Wie machen das Menschen, die keine Kinder haben, die zufällig Journalisten sind, sich da durchbeißen durch dieses Thema und zufällig keine Söhne haben, die Anwälte sind? Habe ich mich wirklich stark gefragt und unter anderem deswegen habe ich auch das Buch geschrieben und da habe ich auch recherchiert, dass es sehr viele Angehörige gibt, die daran einfach verzweifeln, die nicht gehört werden, die weniger Hilfe haben und was wirklich auch dann dazu führt, dass die Pflege sie krank und unglücklich macht. Und ich habe auch seitdem ich das Buch geschrieben habe, mit vielen Angehörigen darüber gesprochen auf meinen Lesungen und die sind sehr dankbar, dass man überhaupt mal das Thema diskutiert in Deutschland, denn wir sprechen so viel über den Pflegenotstand und immer daran sind auch wirklich wir als Medien mitschuld, sprechen wir über die Pfleger. Die machen aber nur einen ganz kleinen Teil der Pflege aus, denn nur rund 800.000 Menschen leben in Deutschland in Heimen, aber über 3 Millionen werden zu Hause gepflegt und die meisten wiederum auch nicht von osteuropäischen Hilfskräften, wie es meistens dargestellt wird, und auch nur anteilsmäßig wenige von Pflegediensten, wie es bei uns der Fall war, sondern die allermeisten, ich glaube es sind 2,5 Millionen oder 2 Millionen ungefähr um den Dreh, werden ganz alleine von ihren Angehörigen gepflegt und die haben kaum Hilfe.
Woran liegt es wohl, dass so wenig auf die Pflege zu Hause geguckt wird? Denn die wäre ja am Ende auch billiger für den Staat als die Heime, die sowieso zu wenig sind. Warum passiert da nichts?
Genau, aber der Staat profitiert davon, dass er sich auf die Angehörigen verlässt und deren Care-Funktion. Denn der Sozialverband VdK hat einmal ausgerechnet, wären die Angehörigen in Deutschland nicht da oder würden auf einen Schlag alle ihre Arbeit niederlegen, dann müssten über 3 Millionen mehr Vollzeitpflegekräfte sich um die Pflegebedürftigen zu Hause kümmern. Und damit, je nach Rechnung, wären 75 bis 150 Milliarden Euro Lohnkosten pro Jahr fällig. Das ist also der Wert, den die Angehörigen jedes Jahr leisten mit ihrer Arbeit. Es wissen auch viele nicht, dass Angehörige überhaupt kein Geld dafür bekommen, dass sie ihre Angehörigen zu Hause unterstützen. Das Pflegegeld, was gezahlt wird, ist nur ein Drittel davon und manchmal die Hälfte dessen, was stattdessen ein Pflegedienst bekäme, wenn er sich um den Patienten kümmern würde. Und dieses Pflegegeld wiederum ist auch nicht für die Angehörigen gedacht, sondern zur Aufrechterhaltung der Pflege, und das ist auch meistens viel zu wenig.
Fällt Ihnen was ein, was Ihnen geholfen hätte, ohne dass man jetzt das ganze System auf den Kopf stellen müsste? Was hätte Ihnen weitergeholfen, wenn Sie es gekriegt hätten?
Da gibt es ganz viel. Also am Anfang wäre es schon mal wichtig, Ansprechpartner zu haben, sei es in den Krankenhäusern oder in den Kommunen, wo man hingehen kann und seine ganzen Fragen stellen kann. Die gibt es ansatzweise in manchen Städten, in anderen wiederum nicht. Es gibt das große Versprechen der Politik, dass es Pflegestützpunkte deutschlandweit gibt. Die gibt es weiterhin nicht. In München zum Beispiel keinen einzigen in der Millionenstadt München. Da muss es viel mehr Beratung geben, die auch verpflichtend ist. Angehörige haben einen gesetzlichen Anspruch darauf, aber sie bekommen ihn nicht umgesetzt. Das heißt, sie wissen also gar nicht, was ihnen zusteht. Dann müssen die Leistungen tatsächlich erhöht werden. Es gibt Leistungen, die sind an bestimmte Pflegegrade geknüpft. Die müssten deutlich höher sein, damit eben auch Angehörige sich leisten können, zu Hause zu bleiben und ihre Leute zu pflegen. Ich hätte auch, wenn ich meinen Job nicht so geliebt hätte, nicht zu Hause bleiben können, um meine Mutter zu pflegen, weil wir uns das gar nicht hätten leisten können. Das muss möglich gemacht werden. Und insgesamt muss, ähnlich wie bei Kindern, gesamtgesellschaftlich darauf geachtet werden, dass man Arbeit und Pflege, also Care-Arbeit, verbinden kann. Das ist im Moment noch unmöglich. Mit diesen geringen Beiträgen, die auch eben gar nicht für die Angehörigen gedacht sind, sondern nur zur Unterstützung der Pflege. Und da muss es eine Art Vollkaskoversicherung meines Erachtens geben. Bis es die gibt, gibt es an ganz vielen Stellen Sachen, die man verbessern kann. Zum Beispiel München hatte ein Projekt, was uns sehr geholfen hat. Das nennt sich Laienhelferprojekt. Da ist es möglich, über diese geringen Unterstützungssätze, die es gibt, Laienhelfer stundenweise zu beschäftigen. Und ohne die hätte meine Mutter nicht zu Hause bleiben können. Und dass man solche Projekte weiterentwickelt, auch in den Kommunen, ist ganz wichtig und entscheidend dafür, dass die Leute zu Hause bleiben können und in ihrem Umfeld gepflegt werden können, wie es die allermeisten Leute im Alter und bei Krankheit auch wünschen. 9 von 10% der Deutschen haben Angst vor Pflegeheimen, was sich jetzt während Corona auch noch mal stark zeigt, warum das so ist. Und diese Wünsche der Alten und Pflegebedürftigen und auch ihrer Angehörigen muss man unterstützen. Da kann man nicht weiter drüber hinwegsehen.
Ihre Erlebnisse, Frau Schneeberger, mit desinteressierten Ärzten und Ärztinnen und inkompetentem oder überfordertem Pflegepersonal und krankmachenden Strukturen, die Sie im Buch beschreiben, sind das reinste Horrorkabinett, muss man sagen. Wir wollen da nicht pauschalisieren. Es gibt selbstverständlich zahllose, engagierte, empathische und hochkompetente Mediziner und PflegerInnen. Das schreiben Sie auch. Aber Ihr Fazit bleibt doch, dass das Pflegesystem in Deutschland beschämend schlecht ist. Wie konnte das passieren? Liegt es allein an der Privatisierung?
Ja, es liegt meines Erachtens ganz stark an der Privatisierung und liegt daran, dass auch sich mit der Pflege sehr viel Geld verdienen lässt in Deutschland. Zunehmend werden Heime aufgekauft von Investoren aus aller Welt, gerade auch in Deutschland, und nehmen damit unser aller Sozialsystem aus und verdienen sich damit teilweise wirklich eine goldene Nase, während, wie wir wissen, jetzt gerade auch seit Corona die Zustände in Heimen immer schlimmer werden, weil einfach Personal fehlt. Und das hat mit der Privatisierung angefangen. Seit 1995 gab es zwar auch die Pflegeversicherung, die jetzt dazu führt, dass die Leistungen zu einem kleinen Teil abgerufen werden können. Aber es ist eben keine Vollkaskoversicherung. Man muss ganz viel dazu schießen. Ganz viele Leute in Deutschland und Millionen von Angehörigen werden dadurch in Armut und Krankheit getrieben, weil sie so viel ausgleichen müssen, weil eben nur ein kleiner Teil unterstützt wird der gesamten Pflege. Und das muss sich ganz dringend ändern. Das muss auch viel stärker adressiert werden, auch von Verbänden und von Angehörigenverbänden an die Politik.
Wir, die wir nicht direkt davon betroffen sind, kriegen jetzt eher so pauschal und allgemein mit, dass die Pandemie, dass Corona natürlich vor allem oder nicht zuletzt in Pflegeheimen zuschlägt und da ein großer Faktor ist, der eingreift in die Abläufe. Kriegen Sie es ein bisschen genauer mit, was das jetzt gerade bedeutet?
Ja, absolut. Leider. Also Sie haben eben schon meinen Lebenslauf genannt. Der hat sich jetzt, müssen wir noch ein bisschen aktualisieren. Ich war 15 Jahre lang bei der Süddeutschen Zeitung, da vor allem online in den letzten 12 Jahren, und habe über Kultur- und Medienthemen geschrieben, während ich nebenher meine Mutter pflegte. Jetzt, seitdem ich das Buch geschrieben habe, bin ich gewechselt zur Berliner Zeitung in Berlin und leite da das Gesundheitsressort und bekomme da eben sehr viel mit, was nicht nur in Berlin, sondern auch in München und irgendwie in ganz Deutschland auf den Stationen los ist. Corona liegt sehr stark offen, was vorher schon schiefgelaufen ist. Es gibt viel zu wenig Personal. Das ist ja auch in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen das Problem. Die Bettenanzahl ist nicht das Problem, sondern das Personal ist das Problem. Und darum hätte sich die Politik schon seit 10 Jahren kümmern müssen. Und jetzt fällt uns das Ganze vor die Füße. Und unter anderem deswegen sterben auch so viele Leute in den Altenheimen.
Kriegen Sie denn mit, dass irgendwo was in Bewegung kommt?
Naja, es kommt zwangsweise dadurch in Bewegung, dass jetzt die Öffentlichkeit viel stärker sieht, dass wirklich das zu Todesfällen führt in den Heimen. Nun ist das verknüpft mit dem Virus. Wer da nicht so genau hinschaut, könnte meinen, das ist alles des Virus schuld. Das ist aber nicht der Fall, sondern früher haben wir darüber diskutiert, das war eine Luxusdiskussion in meinen Augen, dass es schwierig sei, Alten und Pflegebedürftigen genügend Zuwendung zu geben in Altenheimen. Darum geht es schon lange nicht mehr. Es geht darum, dass die Pfleger nicht ausreichend Zeit haben, den Leuten genug zu trinken zu geben. Sie haben nicht ausreichend Zeit, den Leuten genug zu essen zu geben. Und sie haben keine Zeit und nicht ausreichend Pflegepersonal, um sie vor diesem Virus zu schützen, was Schnelltests angeht und alle weiteren hygienischen Maßnahmen. Und das führt zu diesen Zuständen, die wir haben.
Diesen großen Berg müssen wir jetzt mal so stehen lassen und hoffen, dass da Dinge in Bewegung kommen. Ich würde gerne zum Schluss der Sendung, Frau Schneeberger, noch mal auf Ihren Fall oder auf Ihre Geschichte zurückkommen, weil ja schon auch beeindruckend ist, was Sie in dieser Zeit alles geleistet haben. Wie war das, als eben nicht nur Ihre Mutter plötzlich weg war und gestorben war, sondern auch diese Verantwortung und diese ganze Arbeit, die Ihrem Leben 10 Jahre lang die Struktur und auch ein Stück weit einen Sinn gegeben hat. Wie ging es Ihnen, als das alles wegfiel?
Ja, das war sehr erstaunlich. Da hatte ich tatsächlich lange Angst vor. Auch Freunde dachten, ich würde danach in ein Loch fallen, weil sich mein Leben ja vor allem in dem letzten Jahr vor dem Tod meiner Mutter vorwiegend darum gedreht hat. Es ging ihr dann schlechter tatsächlich. Mein Bruder war leider auch 1,5 Jahre vorher gestorben. Das machte es alles für uns noch viel, viel schwieriger. Sie können sich auch vorstellen, warum, weil er uns auch nicht nur emotional, sondern eben auch organisatorisch so stark unterstützt hat. Ich musste mich dann um alles alleine kümmern. Und das war eine einfach sehr schwierige Zeit. Das erklärt aber auch, warum es mir danach mit einem Schlag viel besser ging, denn ich war tatsächlich erleichtert. Meiner Mutter war es zum Schluss nicht mehr gut gegangen gesundheitlich und es war so, dass es, obwohl es eine Phrase ist, die ich vorher nicht ausstehen konnte, sie war erlöst und ich auch. Und so schön es vorher 9 Jahre lang gewesen war, sie zu pflegen und sie bei mir zu haben, so erleichtert war ich, als es dann vorbei war. Und ich musste tatsächlich erst mal lernen, mich auch wieder um mich selber zu kümmern. Aber es war eine große Erleichterung. Und ich war vor allem deswegen auch wirklich gut gelaunt danach, weil ich am Morgen nach ihrem Tod sie noch einmal vor mir gesehen habe. Ich wachte auf und es war wie so eine Vision. Und sie strahlte über das ganze Gesicht. Es war wirklich ein Moment puren Glücks in ihrem Gesicht. Und von daher hatte ich das Gefühl, ich kann sie loslassen, es geht ihr gut. Ich habe alles getan für sie und ich kann mich jetzt wieder um mich selber kümmern.
Wenn Ihre Einschätzung stimmt, dass Ihre Mutter eine Pflege im Heim nicht lange überlebt hätte, dann haben Sie ihr noch ein ganzes Jahrzehnt Leben beschert und in Anbetracht der Umstände vielleicht auch das Bestmögliche. Gönnen Sie sich auch ein bisschen stolz darauf?
Absolut, ich bin total stolz darauf. Und meine Mutter war auch stolz auf mich. Ich war stolz auf meine Mutter, dass sie hat ja auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass es überhaupt ging. Wenn sie sich der ganzen Sache verweigert hätte, hätte ich das auch nicht gekonnt. Wir waren aufeinander stolz und ich finde auch, man sollte, deswegen sage ich auch anderen Angehörigen nur Mut, wenn sie sich das zutrauen, ist es eine wunderschöne Aufgabe. Und ich finde, wir sollten auch deswegen viel mehr darüber reden, weil wir wirklich stolz auf uns sein können, was wir da leisten. Alle bis zu 8 Millionen Angehörigen in diesem Land.
Und für mindestens die alle wäre es dann also auch eine gute Lektüre. Mama, du bleibst bei mir. Ich sage den Titel nochmal von Ruth Schneeberger. Vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren, Frau Schneeberger.
Sehr gerne.
SWR 2 Tandem, Redaktion Petra Malwitz, Musik Tristan Reiling. Ich bin Bernd Lechler. Haben Sie einen schönen Abend.